Zukunft Regionalbank. Experten, Einblicke, Lösungen. Der Regionalbanken-Podcast von Simon Kocher mit Steffen Ulitzka.
Das Wertpapiergeschäft ist in den letzten Jahren sehr stark am Boomen. Ehrlicherweise vor allem bei den Neo-Spielern. Dort, nehmen wir mal Trade Republic als Beispiel, Wachstum von 4 Millionen auf 8 Millionen im letzten Jahr. Das Wachstum geht größtenteils an den klassischen Regionalbanken vorbei. Wie können Regionalbanken sich nun aufstellen? Zu diesem Thema spreche ich heute mit meinem Partnerkollegen Max Biesenbach. Max, magst du dich kurz einmal vorstellen?
Danke, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Max Biesenbach. Ich bin Partner bei uns am Kölner Standort und verantworte europaweit das Wertpapiergeschäft. Freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Also, ich habe es gerade schon mal eingeleitet. Eigentlicherweise so mit Corona ging das ja so richtig los, dass das Wertpapiergeschäft sehr stark nach oben gegangen ist. Das hat sich eigentlich quer durch die komplette Bankenbranche, hat man gesehen, dass da ordentlich Musik drin ist, dass da viel passiert. Aber wenn man ein bisschen genauer reinschaut, war schon recht klar zu sehen, dass das Wachstum sehr unterschiedlich verteilt ist. Also dass wir schon gesehen haben, ja, gewisses Wachstum auch bei den klassischen Spielern, auch bei Regionalbanken durchaus Wachstum, aber bei weitem nicht in der Form, wie es beispielsweise bei den Neo-Spielern der Fall ist, was natürlich dann ehrlicherweise Verlust an Marktanteilen bedeutet. Jetzt stellt sich natürlich da die Frage, ist ehrlicherweise dort noch eine Chance, das wieder aufzuholen, beziehungsweise was können denn oder worauf sollten sich Regionalbanken oder klassische Spieler besinnen, um dort erfolgreich wieder zu sein?
Gute Frage. Also was du ganz richtig gesagt hast, Steffen, seit 2020, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, hat sich extrem viel im Wertpapiergeschäft getan. Es ging insbesondere darum, dass man digital Zeit mit seinem Depot verbringt, wenn man denn nicht vor die Tür gehen darf. Ja, und da haben wir auch schon den allerersten wichtigen Erfolgsfaktor. Die Broker lassen natürlich ganz einfache digitale Abschlussfähigkeit des Depots beispielsweise zu. Wir haben einzelne Spieler im Regionalbankenbereich oder auch bei den großen Asset Managern, die heute noch nicht digital abschlussfähig sind. Ja, also wir haben bei den absoluten Basisfragestellungen da auch schon wirkliche Herausforderungen bei langjährig bestehenden Spielern. Das fängt also mit der Abschlussfähigkeit im Digitalgeschäft an. Es geht dann weiter mit der UX oder UI, also wie man die Customer Journeys designt. Da punkten die Neo-Broker im Vergleich zu den arrivierten Spielern einfach auch mit sehr, sehr einfachen Journeys. Und man muss auch dazu sagen, dass, ich nehme mich mal als Beispiel, ja, ich bin bei einem Regionalbankeninstitut Kunde, langjähriger Kunde, einfach weil meine Mama mich damals mit meiner Kontoeröffnung da zum Kunden gemacht hat. Und wenn ich mich einwähle und ein Wertpapier kaufen möchte, dann habe ich einfach eine Freitext-Suchmaske, auf der ich dann gefragt werde, welche ISIN oder welche WKN ich denn kaufen möchte. Natürlich habe ich keinerlei Ahnung, wie die ISIN oder WKN eines möglichen Instruments aussieht. Ja? Und die Neo-Broker, die machen das extrem gut. Die zeigen dir, lieber Steffen, schau mal, das sind die drei meistgehandelten ETFs oder die drei meistgehandelten Aktien auf der Plattform. Die geben mir also eine gewisse Inspiration. Man nennt das die Bewegung weg von der reinen Execution Only, von der reinen Ausführung hin zu auch Guidance, Inspirationselementen. Ja? Und das hat insbesondere in Corona auch dafür gesorgt, dass Kunden die Beratung, die sie sonst eigentlich vermissen oder die sie vielfach auch nicht bekommen in der Filiale, weil die Filialen vielleicht keine Kompetenz vor Ort haben, keine kompetenten Personen haben, die über Wertpapiergeschäft sprechen können, oder einfach auch, weil den Banken das Servicieren einzelner junger oder anderer Kundensegmente vielleicht auch zu teuer oder zu unwirtschaftlich geworden ist. Diese Beratung, die den Kunden einfach da gemangelt hat oder gefehlt hat, die wird durch diese Guidance- oder Inspirationselemente übernommen. Dementsprechend haben Broker da, glaube ich, auch relativ viel Geschäft in den letzten Jahren aufgebaut.
Jetzt gibt es ja auf der einen Seite die Neo-Broker, jetzt gibt es auf der anderen Seite ja auch noch die Neo-Banken. Auch die fangen ja so langsam an zu erkennen, dass das durchaus ein attraktiver Markt ist. Nehmen wir jetzt mal N26 oder auch Revolut, die sich auch ebenfalls jetzt in die Richtung bewegen. Was ist deine Einschätzung, was wird das für einen Einfluss haben auf die weitere Entwicklung des Marktes?
Ja, du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Trend an. Wir sehen jetzt natürlich in den letzten Jahren ein starkes aufeinander zubewegen von den Neobrokern und auch den Neobanken. Ich mache das mal oder versuche das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Und zwar, wenn man sich Trade Republic anschaut, du hast ja vorhin genannt, sie haben extrem starkes Wachstum hingelegt, im letzten Jahr von 4 auf 8 Millionen Kunden gewachsen, haben jetzt über 100 Milliarden Assets under Management oder Assets auf der Plattform. Also ein wirklich sehr, sehr groß gewachsener, relevanter Spieler. Und was die in den letzten 1-2 Jahren getrieben haben, war ja, dass die Bewegung weg vom reinen Wertpapiergeschäft hin zu einem, man könnte schon fast sagen, zu einem Vollbankanbieter, sage ich jetzt mal salopp. Ja, also sie sind, haben eine Karte rausgebracht und diese Karte, jedes Mal, wenn du mit der Karte zahlst, da gibt es eine Art Safeback-Funktion. Das bedeutet also, da wird ein bestimmter prozentualer Anteil des Wertes, den du bezahlst, deinem Sparplankonto beispielsweise oder deinem Depot gutgeschrieben. Ja? Und das bedeutet, dass die es einfach smart geschafft haben, unterschiedliche Produktbereiche miteinander zu verknüpfen. Ja? Das ist keine Mega-Innovation. Also diese Cashback- oder auch Safeback-Funktionalitäten, die gab es auch schon früher. Trade Republic hat das mit sehr, sehr smartem Marketing unterlegt. Und hatte da innerhalb weniger Wochen über 1 Million Reservierungen für diese Debitkarte. Also es war ein absoluter Marketingerfolg. Was die aber schaffen ist, die schaffen es jetzt, die haben in den letzten Jahren den Banken die Depotkunden weggeschnappt. Jetzt gibt es den Frontalangriff auf das Konto. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Wertigkeit, was den Angriff betrifft. Und dementsprechend sehen wir da eben aus der Seite Neobroker jetzt eine Bewegung in Richtung Current Accounts, also Girokonto, Bezahlkarte etc. und das alles smart zu bündeln, in eine einzelne Lösung zu bündeln. Interessant ist da auch natürlich hervorzuheben, das sehr, sehr aggressive Werben noch mit hohen Zinsen. Ja? Also sie waren auch, wenn man da, dann muss man sich als Bank natürlich auch das vorhalten, wenn man als Bank irgendwie um die 1% oder sowas Zinsen den Kunden gegeben hat und eine Trade Republic oder eine Scalable kommen dann mit 3, 4, 4,x% Zins. Das waren halt sehr aggressive Marketing-Angebote, die Kunden eingeworben haben. Das will ich also mit so viel Text sagen. Du siehst bei einem Neobroker wie Trade Republic einfach ein cooles Bündel aus einem intelligenten oder attraktiven Zinsangebot, vielleicht auch eine Bezahlfunktion, das zusammen noch mit einem Depot. Und das siehst du jetzt auf der anderen Seite aber auch von den Neobanken. Also du hast ja genannt eine N26, eine Revolut. Die kommen jetzt von der anderen Seite. Die waren reine, ich sag mal, Current-Account-Anbieter, ne, als das Geschäftsmodell hochgegangen ist. Und sind jetzt, in den letzten 1-2 Jahren haben die natürlich über Upvest, ist ein Anbieter, über den wir vielleicht gleich auch noch sprechen, also haben über einen Anbieter im Hintergrund sehr zeitnah, sehr zeiteffizient, kosteneffizient Wertpapierlösungen oder Features eingeführt und können dementsprechend jetzt auch auf den Frontalangriff da übergehen in Richtung Depotgeschäft. Und das machen sie auch sehr aggressiv, wenn man da schaut. Eine N26 beispielsweise ist jetzt seit ein paar Monaten mit absolut kostenlosen ETF- und Aktientrades unterwegs. Ja? Das heißt, du schließt dein Konto bei einer N26 ab und kannst dann kostenlos noch Wertpapiere nebenbei machen. Und das ist natürlich auch wieder ein extrem starker Angriff für all die Banken, die bisher auch noch so in, ich sag mal, Produktsilos gedacht haben. Da schaust du auf die Website, da gibt es einen einzelnen Produktbereich Wertpapier oder Anlegen, da gibt es einen separaten Produktbereich Girokonto. Die Neobroker und die Neobanken, die schaffen es deutlich besser, diese Produktgrenzen verschwimmen zu lassen und einfach ein Angebot, was attraktiv für den Kunden ist, in den Markt zu stellen.
Jetzt stellt sich natürlich als, ja, ich sag mal, vielleicht Vorstand auch von einer Regionalbank so ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt? Ne? Das klassische Geschäft von so einer Regionalbank ist ja auch stark darauf aufgebaut, dass ich wirklich Berater habe, die Vertrieb machen, die sich da entsprechend um den Kunden kümmern. Das machen ja die entsprechenden Neospieler an der Stelle nicht. Jetzt ist das gleichzeitig natürlich auch so ein Punkt, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich meine Berater habe, dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Kostenstruktur dahinter. Zusätzlich kommt auch noch das Thema auch der Einstandskosten, die ich auch immer noch dahinter habe, für die einzelnen Sparpläne, Trades, die Depotverwahrung, alles, was dazugehört. da wird sich ja häufig darüber beklagt, dass man ehrlicherweise gar nicht die Chance hätte, überhaupt in so eine Richtung zu gehen oder da mitzukämpfen, weil man einfach eine andere Kostenstruktur, eine andere Basis hat. Das ist natürlich die Frage, was macht man damit? Kann man das vielleicht irgendwie eine Stärke umwandeln oder die Stärke anders positionieren? Was würdest du sagen?
Also Pricing ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Und auch da wieder, ohne die großen arrivierten Spieler schlecht reden zu wollen, ja, auf keinen Fall. Aber was die sehr, sehr erfolgreichen Angreifer in den letzten Jahren geschafft haben, ist, besonders einfache Gebührenmodelle in den Markt zu bringen. Ja. Entweder, du kennst die typischen Neo-Broker-Modelle, wo man mit 1 € oder 0 € pro Trade an den Start geht. Oder wie eine Scalable, einfach mit einer 4,99 € Subscription-Fee pro Monat. Einfach Komplexität reduziert. Ja. Das ist ein großer Erfolgsfaktor. Also einfach aus diesem Wust von Gebührenpunkten maximale Komplexitätsreduktion zu schaffen. Weil wenn du bei einem typischen Regionalinstitut schaust, dann gibt es da möglicherweise noch unterschiedliche Preise für unterschiedliche Verwahrarten, sei es Girosammel- oder Streifbandverwahrung, also Begriffe, mit denen der gemeine Kleinanleger vollkommen überfordert ist, was das überhaupt bedeuten soll. Ja? Aber du findest auch eine riesige Tapete an Zusatzpreispunkten, was unterschiedliche Fondsarten kosten sollen, was unterschiedliche Aktien, Anleihen etc. All diese unterschiedlichen Wertpapierarten haben alle unterschiedliche Preispunkte, Mindestgebühren, Maximalgebühren etc. Also es wird wirklich sehr, sehr schnell, sehr unüberschaubar. Die Neobroker haben es geschafft, diese Komplexität sehr deutlich zu reduzieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Erfolgsfaktor gewesen. Der zweite ist, dass du, wenn du in ein typisches Preisblatt von einer Regionalbank oder auch einer deutschen Großbank schaust, dann hast du typischerweise auch relativ hohe Mindestgebühren für eine einzelne Transaktion. Ja? Also wir haben gerade wieder mit einem Regionalinstitut gearbeitet, wo wir zwischen 30 und 40 Euro an Mindestgebühren für eine einzelne Transaktion hatten. Das ist natürlich so prohibitiv teuer, dass ein Kleinanleger oder jemand, der zum ersten Mal Wertpapier ausprobieren möchte oder ein junger Azubi, ne? ein junges Mädel, was gerade in der Ausbildung ist und zum ersten Mal Wertpapier ausprobieren möchte, das sind prohibitiv hohe Gebühren. Wenn du 100 € oder 150 € veranlagst, aber 30 oder 40 Euro Mindestgebühren zahlst, dann macht das wirtschaftlich einfach keinen Sinn. Ja? Und dementsprechend von der Schiene sind die Institute A aufgefordert, einfach simplere Preismodelle in den Markt zu stellen und Einstiegshürden auch für junge Kunden oder für Anfänger drastisch zu reduzieren. Ja? Mhm. Kann man das, und da hast du den zweiten Punkt angesprochen, kann man das, weil die Kostenbasis das hergibt, da sind die Regionalinstitute natürlich auch nochmal angewiesen zu hinterfragen oder zu überprüfen, inwiefern man da auch die Kostenstrukturen passend machen kann. Weil, das habe ich ja vorhin schon versucht anzutönen, wenn du auf eine N26 oder eine Revolut schaust, die in den letzten 1-2 Jahren sehr erfolgreich ins Wertpapiergeschäft eingestiegen sind, die wickeln beispielsweise über neue Anbieter ab. Anbieter wie eine Upvest beispielsweise. Es gibt Anbieter Upvest, Lehman Markets, weitere Anbietermarkt, die nennen sich Brokerage as a Service oder Investments as a Service Anbieter. Sind also Anbieter, die auch auf der B2B oder auf der Infrastrukturseite die bisher altbekannten Preismodelle, Preisstrukturen drastisch vereinfacht haben. Ja? Und dementsprechend kannst du bei einer Upvest auch Geschäft einfach profitabel darstellen, wenn du sehr geringe Beträge verwahrst oder sehr geringe Beträge handeln möchtest, ja, weil es da prozentuale Gebühren beispielsweise im B2B-Preismodell gibt. Und häufig sind die regionalen Banken noch an Abwickler oder Anbieter hintenrum angeschlossen, wo du gewisse höhere Fixgebühren pro Depot oder höhere Fixgebühren pro Transaktion hast, die dann natürlich auch solche kleinen Geschäfte nicht wirtschaftlich darstellen lassen.
Eine typische Antwort, ehrlicherweise, wie dann mit dem Thema umgegangen wird, ist natürlich, dass Regionalbanken dann sagen, ja gut, dann habe ich ein anderes Monetarisierungsmodell. Ne? Also dann gehe ich halt hin, so der Klassiker, habe ich halt meine Fonds, die dann typischerweise vertrieben werden mit entsprechenden Ausgabeaufschlägen oder Kickbacks im Hintergrund, die dann eingesetzt werden, um, ich sag mal, auch da entsprechend mit Geld zu verdienen. Das ist aber natürlich, was da schwebt, immer so ein bisschen dieses Damoklesschwert des Provisionsverbots drüber. Das war ja auch, ich sag mal, im letzten Jahr heiß debattiert. Was ist aus seiner Sicht die Zukunft in dem Bereich? Funktioniert das in Zukunft noch oder macht es schon Sinn, sich jetzt da ein bisschen anders aufzustellen?
Ja, das gute alte Bestandsprovisionsverbot. Sehr, sehr gute Frage. Es ist halt so, dass die EU-Kommission im Mai 2023 den Plan hatte, die hat damals die Retail Investment Strategy rausgebracht und die sah vor, oder die Kleinanlegerstrategie auf Deutsch, das sah vor, dass Bestandsprovisionen verboten werden. Es war dann unklar, ob die für beratendes Geschäft oder für beratungsfreies Geschäft verboten werden sollen. Ursprünglich war mal die Idee, das für beratendes Geschäft zu tun, um eben Fehlanreize in der Beratung zu löschen. Ja. Das ist nicht durchgekommen. Das heißt, diesen großen regulatorischen Zwang gibt es erstmal nicht mehr. Es gibt aber mehrere Gründe, warum ich trotzdem denke, dass das kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Zum einen ist es so, dass wenn du beispielsweise dir mal wieder die deutschen Neobroker anschaust, ne, eine Scalable. 2/3 aller Kunden bei Scalable halten ETFs. ETFs zahlen keine Bestandsprovisionen mehr. Das bedeutet, dieses Geschäftsmodell, bei dem eine Regionalbank ein Instrument verkauft und über diesen Instrumentverkauf hintenrum jährlich wiederkehrend eigentlich die Erträge generiert, dieses Geschäftsmodell wird verunmöglicht, wenn die Anleger eben keine Fonds mehr halten. Ja? Und das tun sie eben zunehmend weniger. Sie kaufen zunehmend einfach andere Instrumente. Und in den die Neobroker in Deutschland sind sehr erfolgreich gewesen. Deutschland ist auch mit Abstand in Europa der erfolgreichste Markt in den letzten Jahren gewesen für ETF-Sparplanabsatz. Wir sehen jetzt aber vereinzelt jetzt die ersten europäischen Märkte nachziehen. Aber das heißt, je mehr ETFs abgesetzt werden, desto mehr kollabiert natürlich dieses Geschäftsmodell, dass ich auf dem damaligen Fondsabsatz basierend meine Erträge generiere. Die Anleger, die jetzt heute ins Wertpapiergeschäft gehen, die möchten auch mal eine Aktie handeln, die möchten mal ein bisschen spielen. Ja? Und wenn sie nachhaltig investieren oder also wiederkehrend investieren, dann ist den heutigen Anlegern auch viel besser bewusst, dass so ein ETF eigentlich viel typischerweise geringere laufende Kosten hat als ein Fonds. Ja? Also das heißt, es macht aus diesem Gesichtspunkt, dass sich der Markt in Richtung oder weg von Fonds verschiebt, insbesondere außerhalb des Regionalbankings, ja, in Richtung ETFs und andere Holdings verschiebt, macht das absolut Sinn, sich da mal zu fragen, inwiefern man das Monetarisierungsmodell auf ein paar zukunftsfähigere Füße stellt. Das macht aber auch aus dem natürlich regulatorischen Aspekt Sinn, weil wir hatten jetzt erst kürzlich diesen Druck, dass der Regulator zuckt und vielleicht dieses Geschäftsmodell verbietet. Du hast genannt, die Zuwendungsregister laufen bei dem einen oder anderen Institut voll. Also man kann gegebenenfalls gar keine weiteren Bestandsprovisionen mehr vereinnahmen. Ja. Aber wir sehen ja auch, und das ist vielleicht auch eine nette Nachricht für die Regionalinstitute, das betrifft ja nicht nur die alteingesessenen Banken, sondern eben auch die Broker, die mit solchen regulatorischen Wendungen oder Verschärfungen zu tun haben. Also jetzt Mitte 2026 beispielsweise wird das Payment-for-Order-Flow-Ban Verbot schlagend. Und das bedeutet, dass ein großer Teil dessen, wie sich Broker heute monetarisieren, dann auch wegfallen werden muss. Also der typische Neobroker verdient heute rund 1/3 der Erträge mit Payment for Order Flow, also diesen Rückvergütungen, wenn der Broker Flow an gewisse Handelsplätze schickt. Das ist in etwa dieselbe Größe an oder derselbe Ertragsbeitrag den Bestandsprovisionen bei einem typischen Regionalbankeninstitut generiert. Ja, das heißt, beide Geschäftsmodelle haben die Herausforderung, dass der Regulator ihnen mögliche Ertragskomponenten in den nächsten Monaten oder Jahren versagen wird.
Jetzt haben Regionalbanken ja gerade auch immer noch den Aspekt, dass sie, hast du gerade schon erwähnt, Kunden wollen verschiedene Produkte haben. Es gibt Produkte, mit denen tun sich Regionalbanken besonders schwer. Also in ETFs ist das eine, weil einfach gesagt, dafür verdient man nichts dran. Krypto ist ein anderes Beispiel, wo sich Regionalbanken sehr, sehr schwer mit tun. Ist die richtige Strategie dann als Regionalbank zu sagen, nee, das ist ein Thema, da spielen wir einfach nicht, oder werde ich quasi vom Markt gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen?
Ja, auch da wieder, also wenn du dir mal anschaust, was in den letzten 1, 2, 3 Jahren am Markt passiert ist, dann ist es zumindest im Neo-Broker-Segment, ja, was ja wohlgemerkt das am stärksten gewachsene ist in Deutschland, dann siehst du da, dass eigentlich inzwischen jede Plattform Krypto anbietet. Es ist eigentlich inzwischen absoluter Usus, absoluter Zwang geworden, dass du Kryptozugang hast. Ja? Das heißt also, das ist so gefühlt der neue Marktstandard. Das heißt nicht, dass jeder Anleger bei diesen Plattformen dann all die verschiedenen Assetklassen, die angeboten werden, auch handeln möchte. Aber es ist in der Wahrnehmung der Anleger ein sehr, sehr wichtiges Kriterium bei der Anbieterauswahl. Könnte ich denn, wenn ich wollte, da alle möglichen Assets handeln? Also bietet mir der Anbieter ETFs, bietet mir der Anbieter Krypto. Der neueste Schrei ist jetzt Private Equity Investments. Ja? Scalable hat es wieder mal vorgemacht. Man kann in LTIFs investieren ab 10.000 Euro. Wir haben diverse andere Plattformen in Deutschland, die ja auch erfolgreich oder relativ erfolgreich skalieren wie eine Liquid, wo man beispielsweise oder bei Moonfair ab 50.000 Euro Direktinvestments in Private Equity lösen kann. Das ist jetzt 50.000 Euro noch ein bisschen weit entfernt von dem typischen Kleinanleger und dessen Schatulle, aber soll heißen, die Anbieter verbreitern ihr Angebot zunehmend und dementsprechend sind natürlich auch die Regionalinstitute bestens aufgestellt, wenn sie da ein breites Repertoire an Assetklassen entgegensetzen können. Ja, da bin ich schon sehr stark der Meinung. Aber wir werden ja zum Beispiel bei den Volksbanken auch sehr zeitnah die eine oder andere zusätzliche Volksbank beispielsweise sehen, die auch die DZ-Bank-Kryptolösung einführen wird. Also ich bin da guter Dinge, dass sich da auch der Regio-Sektor ein bisschen zukunftsfähiger aufstellt.
Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, vielleicht noch eine Frage. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht denn in Zukunft noch tatsächlich so die klassische Beratung zum Thema Wertpapiergeschäft? Findet das alles nur noch digital statt und ich kriege halt, was du vorhin erwähnt hast, einfach Guidance vom System automatisch, oder werde ich noch in irgendeiner Form schon noch Kontakt zu einem Menschen, zu einem Berater haben, beziehungsweise wollen die Kunden das überhaupt?
Ja, du sprichst da natürlich einen der wichtigsten Faktoren an, ne? Die Leute, die Wertpapiergeschäft machen oder auch noch nicht machen insbesondere, ja, die tun das nicht, weil sie Angst haben, weil sie denken, das ist sehr risikobehaftet, weil ihnen das zu komplex ist. Ja. Die brauchen einen Sparringpartner, die brauchen jemanden aus Fleisch und Blut, der ihnen das erklärt. 3/4 der befragten Investoren in den letzten Marktstudien, die wir gefahren haben, haben irgendeine Art von Beratungsbedarf gezeigt. Der wird aber nun bei vielen regionalen Instituten nicht besonders gut gedeckt. Ja? Und dementsprechend ist das absolut wichtig, Zugang zu einem Kundenberater oder zu einer Kundenberaterin zu haben. Ja, da bin ich bei dir. Kann man das skalierbar in die Breite ausrollen? Schwierig. Deswegen sehen wir natürlich jetzt ganz viele Bestrebungen, Anlageberatungsstrecken zu digitalisieren, ja, oder ich nenne es mal zu hybridisieren. Und das kann bedeuten, dass die Strecken dann, wir sagen das so schön im Beratersprech, digital first, aber eben nicht digital only ausgestattet werden. Ja. Also das heißt, das Gros der Beratungsstrecke ist digitalisiert, sodass du das eigentlich intuitiv alleine abschließen kannst. Wenn du aber dann Zugang zu einem Berater brauchst, dann kannst du das hybrid machen, also du wirst beispielsweise, wird dir jemand per Videochat dazugeschaltet, da sehen wir jetzt ganz, ganz viel Bewegung am Markt. Ja, also das ist aber natürlich auch, wenn ich das noch sagen darf, ein ganz schlagender Erfolgsfaktor für die regionalen Institute. Ja. Die haben den Zugang zum Mensch noch, zu dem Berater. Und genau das muss man jetzt halt auch in die Waagschale werfen, wenn man gegen die digitalen Attacker in den Kampf zieht. Ja.
Wenn wir jetzt einen Vorstand hätten, der sich diese Unterhaltung angehört hat und gesagt hat, ah, das klingt spannend oder beziehungsweise ich habe jetzt den Handlungsbedarf erkannt. Was wären aus seiner Sicht die 3, 4 Sachen, mit denen ich loslegen sollte?
Ja, ich würde sagen, man muss sich ein ordentliches, breites Angebotskonzept erstellen, um wettbewerbsfähig zu sein. Man muss sehr vereinfachte Preismodelle anbieten können, zielgruppengerechte Preismodelle anbieten können, um am Markt zu bestehen. Man muss gegebenenfalls die gesamte Wertschöpfungskette überprüfen, ob man diese neuen aggressiven Modelle darstellen kann und inwiefern das über die aktuellen Infrastrukturanbieter wirtschaftlich darstellbar ist. Und man muss natürlich auch, das haben wir heute gar nicht besprochen, aber es hilft natürlich auch, ein bisschen am Marketing zu drehen. Ja? Weil wenn wir so schauen, was die digitalen Anbieter so in Sachen B2C-Marketing auf die Straße stellen, dann wirkt das ein oder andere Regionalangebot doch ein bisschen angestaubt. Ja? Das heißt, gegebenenfalls kann man sich auch da noch ein bisschen Kompetenz in das Unternehmen holen oder sich ein bisschen von den jungen Wilden inspirieren lassen.
Max, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Steffen.